Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Gemeinsam mit unserem Gast, das ist heute der Organisations- und Wirtschaftspsychologe Berthold Meyer. Er lehrt an der TU Chemnitz und in manche seiner Forschungen über Diversität im Arbeitsprozess, über Stereotype, kommt er selber vor, bringt sich ein, denn Berthold Meyer fehlt von Geburt an die linke Hand und er trägt eine Hightech-Prothese, die immer viel Aufsehen erregt, weil er damit sogar Musik machen kann. Der Professor mit der surrenden Hand wird er gern genannt. Oh, willkommen, Herr Meyer, grüß Sie herzlich.
Guten Tag, Frau Timm, vielen Dank für die Einladung.
Bin ich nun gleich in eine Stereotype verfallen, weil mir das wohl wie allen anderen auch als erstes auffiel und ich also damit angefangen habe?
Nee, überhaupt nicht. Das ist ganz normal, dass uns die Dinge auffallen, die ungewöhnlich sind, die aus dem Kontext herausstechen, die man so noch nicht kennt. Alles, was selten ist, erregt erstmal Aufmerksamkeit und von daher ist es ganz normal.
Inwieweit enthindert dieses tolle Ding tatsächlich Ihren Alltag?
Meine Prothese enthindert mich auf zweierlei Arten und Weisen. Zum einen kann ich damit viele Kleinigkeiten im Alltag machen, die mit nur einer Hand schwieriger wären. Schnürsenkel zubinden, Fahrrad fahren, kochen. Na, das sind so diese Kleinigkeiten, die mit zwei Händen ein bisschen besser gehen. Na, also das ist so der funktionale Aspekt.
Ja. Berthold Meyer ist Arbeits- und Organisationspsychologe an der TU in Chemnitz und gerade befasst mit einer Studie, die viele von uns angeht, rund ums Homeoffice. Betrifft ja ganz viele im Moment. Herr Meyer, nun liegen ja einige Dinge auf der Hand, dass Kommunikation verloren geht, dass sich manch einer ein bisschen einsam fühlt. Wo setzen Sie denn an, um da Neues ans Licht zu bringen?
Wir haben eine Studie gemacht, in deren Rahmen wir Menschen, die arbeiten und die vor allem im Homeoffice arbeiten, im Zeitraum von Anfang April bis Ende Juni mehrfach befragt haben, dazu, wie sie ihren Arbeitsalltag wahrnehmen, zu ihrer psychischen Belastung vor allem. Denn uns hat vor allen Dingen interessiert, wie es Menschen im, in Anführungszeichen, Corona-Zwangs-Homeoffice so geht. Das ist alles gerade erst so in trockenen Tüchern. Die Daten sind gerade frisch ausgewertet. Wir stellen die Studie Anfang November vor und die wissenschaftliche Publikation dazu befindet sich gerade in der Begutachtung. Deswegen haben Sie Verständnis, dass ich mich jetzt noch nicht ganz so weit aus dem Fenster lehne.
Aber so ein bisschen an das Fenster lehnen können Sie sich wohl.
Ja, und zwar haben wir trivialerweise, muss man dazu sagen, bei unseren knapp 4000 Leuten, die da mitgemacht haben, herausgefunden, dass so die psychische Belastung zu Corona-Zeiten bei unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen ganz anders aussieht. Und was mich ein bisschen traurig macht, ist, dass unsere Daten vor allem zeigen, dass gerade Frauen während der Corona-Zeit im Homeoffice deutlich stärker belastet sind als Männer und dass diese Belastung noch einmal zunimmt, wenn zum Beispiel Kinder zu Hause zu betreuen sind, gerade in dem Zeitraum, wo die ganz besonders strikten Kontaktbeschränkungen galten und auch die Schulen und Kitas alle geschlossen waren. Gerade so in diesem Zeitraum können wir in unseren Daten bei den Frauen, die dazu noch berichten, dass sie wenig soziale Unterstützung zu Hause erleben, die berichten, dass sie wenig soziale Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen berichten, dass das gerade diejenigen sind, die besonders psychisch leiden.
Was schon von vielen gemunkelt wurde, dass die Frauen dann plötzlich wieder Mama, Hausfrau, Karrierefrau in einem sind und der Mann in Anführungsstrichen nur die Arbeit macht, hat sich bestätigt. Haben ja viele vermutet, dass es so eine Art Rückschritt ist in allem, was Gleichberechtigung bedeutet.
Also in unseren Daten zeigt sich das. Nun muss ich dazu allerdings einschränkend sagen, dass unsere Stichprobe keine bevölkerungsrepräsentative Stichprobe ist. Sie ist überproportional weiblich. Wir haben also überproportional viele Frauen bei uns in den Daten und sie ist auch überproportional ostdeutsch. Also wir haben im Verhältnis mehr Menschen aus den neuen Bundesländern als aus den alten in unserer Stichprobe. Aber doch, man sieht so Muster, die ich zumindest als indikativ für eine gewisse Retraditionalisierung der Geschlechterrollen interpretieren würde.
Ganz generell im Homeoffice braucht es ja eigentlich mehr Kommunikation, wenn da ja so jeder auf seiner Office-Insel hockt und zugleich alle gemeinsam als Team die gemeinsame Berufsreise wuppen müssen und meistens ja auch möchten. Wie ist das hinzukriegen? Es widerspricht sich doch. Man hat weniger Kommunikation, man brauchte mehr und will ein Ergebnis.
Naja, die Kommunikation im Homeoffice zu den TeamkollegInnen ist einfach erstmal weniger reichhaltig. Ne? Also man kann ja auch aus dem Homeoffice viel kommunizieren und alle Leidensgenossinnen und Genossen, die jeden Tag viel zu viele Stunden in anstrengenden Videokonferenzen verbringen, können davon ein Lied singen. Ja, ich auch. Also es ist ja nicht so, dass wir ganz wenig aus dem Homeoffice kommunizieren. Es fühlt sich nur anders an, weil der Kanal weniger reichhaltig ist, weil es ist insgesamt einfach zäh, die Kommunikation aus dem Homeoffice über die digitalen Medien. Und das ist auch ein bisschen ermüdender und anstrengender. Aber was es braucht, sind klare Regeln für einen selbst, klare Rituale und auch ein bisschen, das zeigen auch unsere Daten, Selbstsorge. Also man muss gerade im Corona-induzierten Homeoffice auch auf die eigene psychische Gesundheit ein wenig Acht geben.
Braucht es also auch eine größere Fehlertoleranz?
Ach natürlich, aber die braucht es generell. Also da würde ich generell sagen, wir brauchen gesamtgesellschaftlich in vielen Bereichen mehr Fehlerkultur. Dass es okay ist, Fehler zuzugeben, offen darüber zu sprechen und daraus zu lernen.
Führungskräfte, Etage und Mitarbeiter, die sitzen ja schon im Normalfall auf zwei verschiedenen Planeten. Verstärkt sich das im Homeoffice womöglich auch noch?
Ich glaube, das ist sehr der Kultur des Unternehmens geschuldet. Wie benehmen sich Menschen am Arbeitsplatz zueinander? Das ist wahnsinnig kompliziert. Da spielen total viele situationsabhängige Dinge eine Rolle. Und das ist von Firma zu Firma, von Industrie zu Industrie, von Unternehmensgröße zu Unternehmensgröße ganz, ganz unterschiedlich. Ne? Und da kann man wirklich nur so an der Oberfläche kratzen, auch mit unseren sehr, sehr einfachen theoretischen Modellen, die wir da haben.
Das klingt so, als seien Sie ganz unzufrieden mit dem, was Sie da haben. Haben Sie denn mal ein konkretes Beispiel, wo es vielleicht auch jetzt eine Hilfe geben könnte, mit der man noch nicht so gerechnet hat?
Ich bin überhaupt nicht unzufrieden. Ich glaube, ich bin einfach nur Realist, was die Komplexität der gesellschaftlichen Phänomene angeht, mit denen wir es zu tun haben. Nee, aber also zum Beispiel, es gibt doch ein paar Life-Hacks fürs Homeoffice, die uns allen weiterhelfen können. Ja, zum Beispiel, dass wir im Homeoffice noch mehr darauf achten müssen, mindestens 2 Stunden am Tag zu blocken für Zeit, an der wir möglichst selbstbestimmt an Dingen arbeiten können, ohne dabei das Gefühl zu haben, ferngesteuert zu sein. Und gerade dieses Gefühl des Ferngesteuertseins ist das, was psychisch sehr, sehr unangenehm ist. Zweitens, wir können auf unsere To-Do-Listen schauen und gucken, was ist dringend und was ist wichtig. Denn diese zwei Dinge sind häufig nicht das Gleiche. Ne? Es gibt Sachen, die sehr dringend sind, aber nicht besonders wichtig. Und es gibt Sachen, die sind sehr wichtig, aber nicht besonders dringend. Und wir haben leider alle, gerade auch im Homeoffice, die Tendenz dazu, nach Dringlichkeit zu priorisieren und nicht nach Wichtigkeit. Und dadurch geraten, und da spreche ich aus meiner eigenen Erfahrung, so wichtige Dinge, so gerade für einen, die so eine langfristige Relevanz haben, häufig ins Hintertürchen. Und vielleicht ist gerade das Homeoffice auch mal eine gute Gelegenheit, über solche Dinge mal zu reflektieren und die eigene To-Do-Liste auf 2 Dimensionen zu priorisieren. Aber das sind nur 2 Möglichkeiten.
Sie sagen, es betrifft Sie selber, dass das Dringende vor dem Wichtigen steht. Haben Sie dafür ein Beispiel, wo Sie das vielleicht gerne ändern würden?
Ich bin total hilflos gegenüber der E-Mail-Flut, die ich jeden Tag in meinem Posteingang vorfinde. Also ganz offen, ja. Ich weiß nicht, wie es gehen soll. Ich könnte locker, ich sag mal, mindestens die Hälfte, vielleicht sogar mehr meiner Arbeitszeit damit verbringen, einfach nur E-Mails zu beantworten. Aber dann hätte ich immer noch nichts von dem gemacht, bei dem ich das Gefühl habe, das ist eigentlich mein Job.
Ja, nämlich, das sind so die Tage, wo man dann viel arbeitet und am Ende sagt, eigentlich habe ich nichts gemacht.
Ja, und vor allem die To-Do-Liste wird nicht kürzer. So, weil im Grunde jede E-Mail ein neues To-Do ist. Und das ist, und ich erlebe das nicht nur in Universitäten, sondern auch in der Wirtschaft so häufig in den letzten Jahren, dass ganz viele Menschen so an der absoluten Kante dessen arbeiten, was sie können. Ja, also dass viele Menschen wirklich so die Nadel im roten Bereich fahren, um irgendwie mit der Fülle und der Komplexität der Aufgaben klarzukommen. Und auf Dauer ist das nicht gesund.
Spinnen wir mal. Zeitkapsel. Nach Corona-Zeiten, wie viel Homeoffice vermuten Sie wird bleiben? Wagen Sie eine Prognose?
Einige Jobs eignen sich total gut für Homeoffice. Ja, also diese ganzen sitzenden Bürotätigkeiten. Und da wird es einen großen Prozentsatz auch von Homeoffice in Zukunft geben. Ich glaube nicht, dass wir hier da die Uhr zurückdrehen können. Denn wenn Menschen die freie Wahl haben, dann entscheiden sich viele, die so Bürotätigkeiten machen, gerne freiwillig für ein gewisses Maß an Homeoffice. Und dann, wenn man sich freiwillig dazu entscheiden kann, hat das in der Regel nur positive Auswirkungen. Aber ganz viele Jobs, die in Anführungszeichen systemrelevant sind. Und ich meine hier die Kassiererinnen und Kassierer am Supermarkt, die Menschen, die uns die Pakete bringen, die wir jetzt alle zu Corona im Internet bestellen, weil wir selbst nicht mehr Klamotten shoppen gehen und solche Dinge. Ja? Die können ihre Jobs nicht im Homeoffice machen. So. Ja, oder die Pflegekraft im Altenheim. Ja? Oder die Krankenschwester oder der Krankenpfleger auf der Intensivstation. Für diese Menschen ist es auch so ein bisschen so eine, ich sag's mal polemisch, Luxusdebatte. Und ich finde, da, ne, also mir geht so ein bisschen gesamtgesellschaftlich zu viel Zeit dafür drauf, dass wir jetzt darüber sprechen, ob noch irgendein gut bezahlter Professor im Homeoffice arbeiten kann oder nicht. Sondern ich finde, wir müssen viel mehr darüber sprechen, wie wir dafür sorgen können, dass wir die Lebens- und Arbeitsbedingungen, und damit meine ich auch mehr Geld, ja, für die Menschen zur Verfügung stellen, die häufig die schlecht bezahlten Jobs machen, bei denen wir jetzt ganz besonders merken, wie systemrelevant sie eigentlich sind.
Bertolt Meyer ist unser Gast, Organisationspsychologe an der TU Chemnitz. Eines seiner Themen dort, Diversität, das Einbeziehen unterschiedlichster Menschen in den Arbeitsprozess. Gemixte Gruppen, Männer, Frauen, verschiedene Ethnien, verschiedene Sexualitäten, Menschen mit, Menschen ohne körperliche Beeinträchtigung. Herr Meyer, sind solch diverse Teams eigentlich automatisch erfolgreicher, wie man oft liest? Oder ist die berühmte Antwort auch da, kommt drauf an?
Kommt drauf an. Es ist wirklich so. Diversität ist in Teams ein zweischneidiges Schwert. Das Potenzial der Vielfalt liegt darin, dass Menschen, die ganz unterschiedlich sind, mit unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen in ein Team kommen. Und deswegen, wenn das Team gemeinsam ein komplexes Problem lösen muss, wird dieses Problem aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Man diskutiert idealerweise konstruktiv viel tiefer, kommt dadurch auf ganz neue Ideen und am Ende haben wir höhere Kreativität und mehr Leistung. Das funktioniert aber nur, wenn die Vielfalt im Team nicht gleichzeitig dazu führt, dass man sich als gegenseitig unterschiedlich wahrnimmt und das negativ konnotiert und im Team so ein Wir versus Ihr Klima entsteht.
Geben Sie uns doch mal ein anschauliches Beispiel.
Stellen Sie sich ein Team von 4 Leuten vor, die sollen ein neues Interieur für ein neues Auto entwickeln. So, da ist es doch aus Sicht des Unternehmens, ein weltweit agierender Konzern, total sinnvoll, dass man dort vielleicht einen Designer aus Deutschland, eine Designerin aus China, eine Designerin aus Amerika und dann vielleicht noch Leute aus anderen Bereichen hat. Und die repräsentieren dann die Geschmäcker der Kunden in viel größerer Breite, haben ein unterschiedlich kulturelles Gespür, was wie wo gut ankommt und können dann deswegen am Schluss irgendwie ein Interieur für ein Auto bauen, das sich am Ende in Europa, im Nahen Osten, in China und in den USA super verkauft und das Unternehmen hat dadurch finanziellen Gewinn. Mhm. Wenn Sie aber jetzt so eine Gruppe haben, wo die 2 Deutschen auch älter sind und Ingenieure sind und dann haben sie 2 Chinesen, das sind Frauen und haben vielleicht eher so einen kulturgesellschaftswissenschaftlichen Hintergrund, dann haben sie gleich 3 Eigenschaften, nämlich so Geschlecht, Herkunft, beruflichen Hintergrund, die das Team auf die gleiche Art und Weise in 2 relativ homogene Subgruppen spalten. Und da muss man nicht Psychologie studiert haben, um sich vorstellen zu können, dass es zwischen diesen relativ homogenen Subgruppen kracht und dass es so eine Art Wir-versus-Ihr-Gefühl gibt zwischen Leuten, die eigentlich kooperativ miteinander zusammenarbeiten sollen.
Und die sitzen dann möglicherweise alle erstmal ziemlich ratlos vor dem Auto.
Ja, streiten sich.
Nun haben Sie selbst eine Körperbehinderung und eine aufsehenerregende schicke Handprothese, die Ihnen viel hilft, Herr Meyer. War das eigentlich klar, dass dieses Thema Diversität dadurch, ich sag mal, bei Ihnen landet? Oder haben Sie sich das gezielt gesucht?
Nee, ich habe mir das nicht gezielt ausgesucht. Da bin ich eher so reingerutscht. Aber natürlich bin ich auch dann deswegen bei dem Thema geblieben, weil ich gemerkt habe, dass es mich auch persönlich berührt und fasziniert, dass ich einen persönlichen Bezug dazu habe, dass ich natürlich auch aus persönlichen Gründen für das Thema brenne. Denn gerade in dieser Forschung geht es viel dazu, was passiert, wenn Menschen sich als zueinander unterschiedlich erleben. Ne? Wenn ich subjektiv das Gefühl habe, oh, der oder die ist aber ganz anders als ich. Na, und wenn Sie eine sichtbare Körperbehinderung haben, ich sage immer, gehen Sie mal mit einem Arm mit 12 Jahren irgendwie im Sommer ins Freibad, da kriegen Sie ein sehr konkretes Gefühl dafür, wie das ist, von den anderen als der andere betrachtet zu werden. Mhm. Ja, also deswegen, ich glaube, das liegt mir einfach, dieses Thema.
Und da war diese Prothese, die Sie heute haben, auch noch nicht Ihre, ne?
Nee, na, ach Gott, natürlich nicht. Da habe ich noch so einen Metallhaken getragen.
Metallhaken, mhm, ist so mehr so den Greifarm.
Ja. Gut, ich meine, das war in den 80er Jahren. Ne?
Ihre selber, beschreiben Sie die mal. Wie sieht die aus? Was kann sie?
Also das ist eine, nennt sich voll artikulierende Handprothese. Das bedeutet, alle 5 Finger können sich tatsächlich bewegen, können richtig so eine Faust machen. Das heißt, an jedem Finger sind mindestens 2 Gelenke, am Daumen sogar 3. Und die Finger sind auch einzeln angetrieben. Das heißt, wenn man damit ein Objekt umgreift, dann gibt das so einen ganz natürlichen Griff, der eigentlich genauso aussieht wie der Griff einer Hand aus Fleisch und Blut. Allerdings ist sie nicht hautfarben, sondern hat so einen semi-transparenten Handschuh drüber, durch den man die sehr filigrane Technik, die da drunter ist, auch so ein Stück weit sehen kann.
Und wir hören sie auch gerade so ein klein bisschen.
Ja, naja, das sind halt 6 Elektromotoren, das macht natürlich ein bisschen Krach, ja klar.
Sie nehmen sie auch so jetzt gestisch in die Hand. Heißt das, das ist wirklich so im Laufe der Zeit fast ein Körperteil geworden?
Ja, auf jeden Fall. Also zumindest subjektiv würde ich das so sehen. Ich meine, ich trage jetzt dieses und seine Vorgängermodelle seit 2009, seit 11 Jahren, von morgens früh bis abends spät. Und das geht einem einfach in Fleisch und Blut über. Also ich habe schon das Gefühl, dass die Armprothese zu meinem Körperschema gehört. Ich habe irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich angefangen habe, wenn ich mich träume, dass ich mich mit Prothese träume. Und das war dann für mich doch ein sehr klarer Hinweis darauf, dass das jetzt irgendwie Teil von meinem Körperschema ist.
Das ist auch interessant. Auf der einen Seite der Spaß an Hightech, also von diesem Haken, der es zuerst war, hin zu diesem Ding, mit dem man sich in alle Richtungen drehen kann, was wirklich aussieht wie eine Hand aus, wenn es sucht. Und vom Körpergefühl her, vom Fremdkörper zum Teil von mir?
Ja, auf jeden Fall. Obwohl, ich habe mal selber als Versuchskaninchen vor 2 Jahren an so einer Studie teilgenommen mit Hirnscans, wo die Forscher versucht haben rauszufinden, ob Armprothesen bei Leuten, die viel Prothese nutzen, im Gehirn repräsentiert sind wie ein Körperteil oder wie ein Werkzeug. Und der Befund ist wohl, weder noch. Also es ist irgendwie so, das Gehirn legt da so eine interessante Mischform an. Auf der einen Seite so Körperteil und auf der anderen Seite Werkzeug.
Mhm. Sie sind so geboren, ja, ohne eine linke Hand. Das heißt, eigentlich können Sie sie nicht vermissen, denn sie war nie da. Und trotzdem vermute ich, dass Sie so die geschickteste Rechte haben, die man vielleicht so haben kann.
Ach ja, also ich kann ganz gut mit 5 Fingern tippen, aber ich bin natürlich trotzdem nicht so schnell auf der Tastatur wie jemand, der irgendwie mit 10 Fingern ordentlich tippen kann. Ja? Mhm. Und dass ich mit 2 Händen nicht Klavier spielen kann, nervt mich nach wie vor.
Würden Sie gerne.
Total.
Dann haben Sie doch noch was zu entwickeln.
Ja, das sage ich ja den Ingenieuren irgendwie von der Herstellerfirma auch immer, wenn die mich fragen, was ich mir denn noch wünschen würde. Und dann sage ich sowas wie, ich würde gerne mit 2 Händen Klavier spielen können. Und dann sagen die, nee, jetzt mal so realistisch. Ich sage, das ist mein sehr realistischer Wunsch.
Herr Meier, wie andere jemandem begegnen mit einer Körperbehinderung und wie er oder sie sich das selber wünscht, das geht ja manchmal auseinander. Wie ist das bei Ihnen? Wie ist man Ihnen begegnet und was hätten Sie sich gewünscht?
Menschen, die eine Körperbehinderung haben, sind dem sogenannten paternalistischen Stereotyp ausgesetzt. Das bedeutet, sie werden stereotyp als wenig kompetent, aber so als ganz warm, als ganz nett, als mit guten Absichten versehen wahrgenommen. Ein leichtes, mitleidvolles von oben herab auf die Leute schauen, das dann zu Hilfsbereitschaft führt und dazu, dass man Hilfe anbietet. Ne? So kann ich ihnen helfen. Und das ist immer gut gemeint, aber es führt halt dazu, dass man immer dieses Erleben hat, dass einen die Mitmenschen für nicht besonders kompetent halten. Ne? Das nervt einen auch. Ne? Also an einer Körperbehinderung nerven einen 2 Dinge. Das eine ist, dass man bestimmte Dinge nicht so gut kann, wie Menschen ohne die Körperbehinderung das geschenkt. Aber das andere ist, wie man dadurch behandelt wird. Und man entwickelt dadurch so eine Scham. Ja? So, also früher war das dann bei mir so, ich habe dann irgendwie auch immer versucht, das so ein bisschen zu verstecken. Und ich hatte so eine hautfarbene Gummihand. Ich fand das ganz furchtbar. Und da entwickelt man dann so Strategien, wie dass man dann immer so ein bisschen so die Jacke drüber legt, damit das irgendwie nicht auf den ersten Blick so auffällt. Und
heute
so weiter
sind
und so
Sie
weiter.
Damit ja sehr offensiv.
Ne? Ja, genau. Aber das liegt daran, dass diese Hightech-Hand die Art und Weise, wie andere Menschen mit mir umgehen, radikal verändert hat. Früher war das immer so, oh, du Armer. Und heute ist das so ein positiv konnotiertes Interesse. So, gerade Kinder kommen auf einen zugelaufen und sagen, boah, das ist ja krass. Also, was hast du denn da? Zeig mal. So. Und so Coolheit ist normalerweise überhaupt nicht mit Behinderung assoziiert. Ne? Das sind 2 verschiedene Planeten, behindert und cool. So in der Stereotypenwahrnehmung. Und es ist doch total interessant, dass ein Stück Technik auf einmal eine soziale Wahrnehmung verändert. Und das beforschen wir übrigens auch. Wir haben an der TU Chemnitz einen Sonderforschungsbereich, der heißt Hybrid Societies. Und da haben wir ein Forschungsprojekt zum Thema Stereotype gegenüber Menschen, die bionische Prothesen tragen.
Wie vergänglich wir doch sind und wie kostbar der Moment ist. Und Bertolt Meier, unser Gast, der grinst bei dieser Ansage schon ein bisschen, wie kostbar der Moment ist. Das versuchen wir alle ja immer wahrzunehmen, gerade in diesen bisschen bedrückten Zeiten. Wie halten Sie denn das? Schaffen Sie das?
Oh. Also ich finde diese Zeiten vor allen Dingen deswegen bedrückend, weil wir alle unsere sozialen Kontakte einschränken müssen. Und mich bedrückt das schon, dass ich jetzt irgendwie diesen Monat anders als geplant war, irgendwie meine Eltern nicht besuchen kann, dass gerade so kulturelle Dinge, Konzerte, aber auch Clubkultur, der ich mich sehr verbunden fühle, dass das alles ausfällt. Das bedrückt mich.
Also die kostbaren Momente sind derzeit ein bisschen knapp.
Das ist so.
Gehen wir mal zurück in Ihre Vita. Geboren 1977 mit diesem Handicap, eben nur eine Hand. Der andere, der Arm endet knapp unter dem Ellenbogen. Weiß man eigentlich die Ursache?
Nö. Dieses Handicap heißt Dysmelie. Ne? Also eine angeborene Nichtausbildung eines Körperteils. Ist relativ selten. Zahlen schwanken so zwischen einmal auf 30.000 Geburten bis einmal auf 100.000 Geburten. Es wird familiär nicht vererbt, deswegen scheint es nicht genetisch zu sein, sondern die Vermutungen gehen dahin, dass es Umwelteinflüsse sind, weil es geografische Häufungen gibt.
Oh, könnten irgendwelche Gifte sein oder solche
Dinge? Es gab jetzt gerade in Frankreich diesen Fall, dass es eine Häufung von Dysmelien innerhalb von kurzer Zeit in einer sehr kleinen ländlichen Region gab und man kann sich nicht erklären, wieso.
Mhm. Vorhin haben Sie uns erzählt, als Kind, so mit 12 im Schwimmbad mit nur einem Arm, das war nicht so wirklich einfach, nicht so richtig schön. Heute gehen Sie damit sehr selbstbewusst um. Wie war denn das, als Sie Kind waren, als Sie Jugendlicher waren? Wer hat Sie denn aufgefangen, wenn wieder mal jemand gehänselt hat?
Also erstens mal, so oft ist mir das mit den Hänseleien auch nicht passiert. Ich hatte alles in allem eine sehr, sehr glückliche und unbeschwerte Kindheit. Auch der Tatsache geschuldet, dass meine Eltern das, glaube ich, aus meiner heutigen Sicht optimal und super locker gemacht haben im Umgang irgendwie mit meiner Behinderung. Es war irgendwie nie so Thema. So, ich habe mich auch lange gar nicht als behindert gefühlt. So, es gibt so Momente, wo einem das so wirklich so zum ersten Mal so richtig auffällt, selber so als, wenn man es ja nicht anders kennt.
So als Kind. Gehindert eher, wenn man Ball spielen will und kann nicht so richtig fangen?
Ja, oder nein, überhaupt nicht. Nein, das geht schon. Aber nee, also zum Beispiel, ja, so Tag der Einschulung, Grundschule, man sitzt dann endlich irgendwie in der neuen Klasse und dann kommt irgendwie die neue Grundschullehrerin nochmal irgendwie zu mir hin und legt, wir sitzen alle schon und sie legt mir so die Hände auf den Rücken und sagt so der ganzen Klasse, so und das ist Berti und irgendwie ja, also möchte ich euch auch nochmal irgendwie darauf hinweisen, ich weiß nicht mehr, was sie wörtlich gesagt hat, aber Berti hat nur einen Arm und so und das war total nett gemeint und fürsorglich.
Und Berti wurde schon mal rot.
Ja, natürlich, das hat es halt irgendwie so, ne, man, so, also solche Geschichten, aber ehrlich gesagt, also die Momente, wo ich wirklich explizit gehänselt wurde, ob meiner Behinderung in meiner Schulzeit, die kann ich an einer Hand abzählen.
Heute gehört das als Professor mit der surrenden Hand fast schon zum Image, ne?
Oh ja.
Ein Stück weit?
Ja, ja, das ist wohl ein bisschen so.
Ist
ja
das böse gesagt oder stimmt das fast, wenn es so in Bezug auf Forschungsgebiet Diversität, Medienpräsenz fast schon ein Zusatz ist für Sie?
Ach ja, ich wahrscheinlich schon. Also es gibt viele andere WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler, die auch zu den Themen, zu denen ich forsche, viel bessere Experten sind und noch viel bessere Dinge dazu erklären könnten, glaube ich. Aber natürlich ist auch meine Behinderung einer der Gründe, warum ich natürlich eine gewisse mediale Aufmerksamkeit bekomme, gerade bei den bewegten Bildern, ja, weil es immer noch ein schönes Bild irgendwie dazu liefert. Und ja, deswegen werde ich auch wahrscheinlich auch ein bisschen häufiger gefragt und ich bin mir dessen auch bewusst.
Sie haben geforscht, darüber sprachen wir vorhin schon ein bisschen, dass Menschen mit Körperbehinderung unterschiedlich wahrgenommen werden. Ja. Erstmal so der arme Kleine, was der arme Kleine gar nicht so hören will.
Genau.
Aber wenn der arme Kleine zum Beispiel bei den Paralympics dann große Leistungen vollbringen kann,
oh ja,
dann ist es plötzlich der disziplinierte Star, oder?
Ja, oder sogar noch schlimmer, dann wird nämlich aus der Beinprothese auf einmal Techno-Doping. Das finde ich einen wirklich krassen Begriff. Den habe ich gerade irgendwie vor 2 Wochen noch auf einer Podiumsdiskussion gehört. Da ging es um den unterschenkelamputierten Weitspringer Markus Rehm, der mit seiner Prothese weiterspringt in Deutschland als nicht behinderte Weitspringer. Und da steht jetzt die Aussage im Raum, das ist doch ein unfairer Vorteil. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ein unfairer Vorteil.
Doping impliziert ja auch so eine böse Absicht, so ein Schummeln.
Und Doping impliziert zumindest bei mir als Laien auch immer Chemie.
Ja, gut, das kommt dann nicht vor. Ja, Techno-Doping. Ja, diese neue Wortschöpfung. Aber das ist natürlich absurd. Ne? Auf der einen Seite wird man als Mensch mit einer Behinderung eher so von oben herab belächelt. Es sei denn, man wird auf einmal zu einer Konkurrenz. Ja, dann ist es nämlich mit dem Belächeln vorbei. Und dann trägt halt natürlich auch so diese Technik am Körper zu so einer technischen Anmutung bei. Und da sind wir dann nah beim Cyborg. Und das zeigt unsere Forschung sehr genau.
Cyborg müssen wir übersetzen aus dem Bereich
Cyber. Ja, naja, Cyborg, naja, also
die Schnittstelle Mensch-Technik.
Ja, kybernetischer Organismus. Ne, der heute ist der Begriff Cyborg umgangssprachlich gebräuchlich für ein Mischwesen aus Mensch und Technik.
Ist das nicht eigentlich eine Beleidigung, wenn man das benutzt?
Auf jeden Fall.
Ich meine, Sie haben eine künstliche Hand, die brauchen Sie dringend und sonst sind Sie ein Mensch aus Fleisch und Blut und
genau,
mit Hirn und
Temperament. Genau.
Und dann Cyborg, da würde ich mir was Roboteriges drunter vorstellen.
Ja, genau. Und unsere Forschung vor allen Dingen zeigt, dass der Begriff Cyborg extrem negativ konnotiert ist, nämlich so bedrohlich, ne? So wie bei Raumschiff Enterprise, die Borg, ne? Widerstand ist zwecklos. Und deswegen mag ich das überhaupt nicht. Gerade so Boulevardjournalisten und Innen haben die unangenehme Angewohnheit, immer wieder mich zu fragen, so, Herr Mayer, sind Sie ein Cyborg? Und ich denke so, Alter,
ernsthaft?
Ja.
Bei uns sind Sie kein Cyborg. Ja. Unser Gast, der Psychologe Berthold Mayer, hat einen ganz eigenen Weg des Musikmachens gefunden. Er legt nämlich gern auf in Clubs. Er mag Musik und dabei unterstützt ihn eben diese Hightech-Hand, die Töne hervorbringen und irgendwie auch steuern kann, Kraft der Gedanken. Und ehe ich mich völlig verfriemle, er verzieht schon das Gesicht, aber es haben alle versucht zu erklären, also ich auch, verzeihen Sie mir. Aber erklären Sie uns bitte, was für Superkräfte da walten für Beginner. Wie kann das gehen, dass Sie damit Musik machen können?
Also, ich habe zusammen mit einem guten Freund und mit einem Ehemann ein kleines Gerät entwickelt. Das kann man anstelle der Hand an die Prothese anstecken. Und dieses Gerät verwandelt die Muskelimpulse, die normalerweise die Bewegungen der Hand steuern, in Signale, die mein Synthesizer versteht. Ich kann dann also ein Kabel vom Synthesizer nehmen, es in den Arm stöpseln und dann gehen die Muskelströme, die natürlich durch meine Gedanken gesteuert werden, als elektrische Impulse direkt in den Synthesizer und können da beliebige musikalische Parameter verändern.
Und das hören wir uns mal an. Klingt wie aus einem coolen Techno-Club. Musik vom Synthesizer. Erdacht im Kopf, geführt von Technik, ertüftelt von Berthold Mayer. Faszinierend. Sie sagten aber, das kommt schon von Ihrem Wunsch, von Ihren Muskelreflexen dann in den Ton.
Ja, genau. Also ich habe in den letzten 20 Jahren gelernt, mit meinem Armstumpf ganz bestimmte Muskelimpulse zu erzeugen, die Elektroden der Prothese, die auf der Haut aufliegen, gut verstehen. Ich muss da nicht mehr drüber nachdenken. Das passiert einfach so. Ich denke Hand auf und dann gibt es halt diesen Muskelimpuls und dann öffnet sich die Hand. Das ist wie bei jedem anderen auch. Ja? Wenn ich Sie frage, so, was denken Sie, wenn Sie Ihre Hand öffnen, dann können Sie mir das auch nicht besonders gut erklären. Sie machen das einfach. Mhm. Genau. Aber am Ende bewegen sich da natürlich Muskeln. Und bei mir bewegt sich halt nur so ein kleines Stückchen Muskel unter der Hautoberfläche und da sitzen dann aber gleich diese Elektroden. Deswegen kann ich diese sehr automatische Bewegung halt in elektrische Ströme übersetzen und wir können die Prothese so hacken, dass man die Ströme direkt abnehmen kann.
Das heißt, auch wenn Sie sich so eine kleine Musik überlegen oder einen Impuls, didelum, und das kommt dann?
Nein,
oder
ganz so einfach ist das nicht.
Nein.
Du denkst ja nicht C, D, E, E, F, ja, und dann kommt da C, D, E, E, F raus.
Ich denke einen Klang.
Ja, nein, so funktioniert es ja auch nicht. Sondern was ich ja nur denken kann, ist Hand auf oder Hand zu oder beziehungsweise das, was ich normalerweise denke. Und dann erzeugt der Strom so eine entsprechende Welle. Und je nachdem, wie hoch die Welle geht oder wie stark die Welle ist oder wie lang und je nachdem, wo man das andere Ende des Kabels in den Synthesizer steckt, passiert irgendwas.
Das ist kompliziert.
Natürlich ist es kompliziert.
Aber toll, dass Sie es geschafft haben. Legen Sie damit dann auch wirklich auf? Also,
es ist ja erst Anfang des Jahres fertig geworden und zu Corona-Zeiten ist jetzt nun gar nichts mit auflegen. Aber wir machen halt so ein paar Streams und haben auch schon im Kollektiv damit ein bisschen gestreamt und ein bisschen gejammt. Ich muss allerdings noch ein bisschen üben. Wenn alles gut läuft, am kommenden Freitag im Kunstraum Schwemme in Halle das nächste Mal.
Alles klar, das wissen wir jetzt auch. Berthold Mayer, Sie haben sowieso eine Vorliebe fürs Auflegen, für Clubkultur. Das ist eine ein bisschen ungewöhnliche Kombination. Ne? Tagsüber Professor, nachts DJ. Wann schlafen Sie?
Also ich bin nun auch nicht jeden Abend irgendwie in irgendwelchen Clubs unterwegs. Das war früher vielleicht ein bisschen so, aber jetzt ist das doch eher selten. Und es ist ein Hobby und eine Leidenschaft von mir. So. Und ich kriege das schon irgendwie unter. Also so, ich meine, ich habe jetzt auch keine Kinder und das macht vielleicht irgendwie auch ein bisschen mehr Zeit irgendwie zur Verfügung. Und meine Güte, irgendwie andere Menschen haben andere Hobbys.
Die wildeste Zeit liegt schon ein bisschen zurück, aber was hat Ihnen daran solche Freude gemacht? Also auflegen, also nicht mittanzen, sondern auflegen.
Hm. Das ist eine gute Frage. Ich finde, es ist ein absolut berauschender Moment, wenn man es hinbekommt, den Raum so zu lesen, dass man mit der Musik, die man ja in der Situation auswählen muss und die zum Raum passen muss, zu der sozialen Situation im Raum, so eine Kollektivität herstellen kann. So dieses gemeinsame Aufgehen in der Musik in diesem Moment und dieses gemeinsame Erleben und das aber auch gemeinsam herstellen zu können, das hat mich immer schon fasziniert. Und wenn es gelingt, ist es etwas Wundervolles. Und wenn es einem nicht gelingt, das kommt auch immer wieder vor, dann ist das ziemlich Horror.
Ja, und wobei Sie eben schon wirklich am Dirigieren waren, man kann sich das total vorstellen. Der DJ ist ja derjenige, der still ist und zuguckt und setzt den ganzen Raum in Bewegung und freut sich dann an den Rhythmen, die andere außer sich bringen.
Ja, und man legt doch auch in der Regel Musik auf, zu der man selber auch in irgendeiner Form eine emotionale Bindung hat und kommuniziert doch dadurch auch etwas in den Raum. Man kommuniziert doch auch eine Stimmung, eine Haltung, eine musikalische Vorliebe. Und dieses Gefühl, dass das geteilt wird und dass man damit nicht alleine ist, sondern so einen kollektiven Moment erzeugt, der hat für mich immer schon etwas Rauschhaftes gehabt, egal auf welcher Seite der DJ-Kanzel das passiert.
Und welches ist Ihre Musik für eine richtig heiße Clubnacht, mit der Sie den ganzen Raum so in Bewegung versetzen?
Ja, irgendwas zwischen Techno und Tech House, würde ich sagen.
Derzeit sind das noch eher einfache Klänge, wobei es faszinierend ist, dass es überhaupt gelingt, schon von der Grundtechnik her. Aber wenn Sie träumen könnten, was schwebt Ihnen für eine Virtuosität vor? Was würden Sie gern noch mit diesem, ja, eben noch nicht Körperteil mit dieser künstlichen Prothese, aber perfektioniert. Was würden Sie damit gerne noch hinkriegen?
Ich hätte gerne eine Mischung aus der Feinfühligkeit und Virtuosität einer Hand aus Fleisch und Blut und der Direktheit der Ansteuerung, die sich dadurch ergibt, dass der Muskelimpuls als elektrisches Signal direkt in den Rechner geht oder in den Synthesizer, whatever. Also das heißt, es ist doch so, irgendwie, ich kann jetzt diese Signale irgendwie mit meiner Prothese direkt an die Technik weiterleiten und das geht ganz schnell und fühlt sich wahnsinnig unmittelbar an, aber es sind nur wenige Signale. Wenn man genauso fein, wie man mit einer Hand aus Fleisch und Blut agieren könnte, ganz viele solche unterschiedliche Signale geben könnte. Das wäre großartig. Mir schwebt ein Interface vor zwischen, wenn Sie so wollen, dem Nervensystem und dem Instrument.
Und wenn ich Sie dabei strahlen sehe, dann bin ich mir sicher, daran werden Sie noch fleißig tüfteln.
Ja, nun bin ich kein
Oder
Ingenieur.
Oder tüfteln lassen.
Ne? Alles, was irgendwie hier passiert, ist ein Hobbyprojekt, das ich mit meinem Hobbyenthusiasmus verfolge.
Berthold Meyer, heute zu Gast bei uns im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Ich bedanke mich sehr für den Besuch und wünsche Ihnen alles Gute.
Vielen Dank.